Hi, mein Name ist Timo und heute ist wieder Abend der Jugend bei Radio Horeb. Heute habe ich jemand ganz Besonderes bei mir, nämlich einen ehemaligen Fußballprofi. Mittlerweile ist er aber nicht mehr Fußballprofi, sondern katholischer Priester. Patrick Käsberg hat sich seinen Traum erfüllt. Ja, er ist Fußballprofi geworden, hat einen Vertrag unterschrieben. Doch um in der Fußballsprache zu bleiben, in der zweiten Halbzeit hat sich das Spiel so ein bisschen gedreht und er hat gemerkt, da, es gibt doch auch noch mehr und ist Priester geworden. Und wir sprechen gleich mit ihm über Fußball, Geld, Sex, wie das war alles für ihn, aber auch, wieso er Priester geworden ist und was ihn daran gereizt hat. Also gleich Interview mit ihm zusammen. Und wir haben aber auch noch andere coole Gäste bei uns, zum Beispiel Diakon Martin Bader, der spricht wieder über ein Zitat von der heiligen Therese von Lisieux. Und Anna Mitterrutzner ist wieder dabei, die macht ja gerade eine Jüngerschaftsschule in der USA und die wird uns berichten, was sie dort in letzter Zeit so erfahren hat. Wir starten jetzt den Abend der Jugend mit dem Song Let Go von Hillsong Young and Free.
I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine.
Abend der Jugend bei Radio Horeb. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast bei uns. Früher hat er nämlich die Stadien gefüllt. Heute füllt er eher die Kirche. Ich spreche von Patrick Käsberg. Er war Fußballprofi bei Darmstadt 98. Mittlerweile sind die ja zweite Liga, aber können gut sein, dass die bald aufsteigen. Waren auch schon in der ersten Liga. Und mittlerweile ist Patrick aber Priester im Bistum Paderborn. Genauer gesagt Jugendseelsorger in Nepften. So, Nepften, jetzt habe ich das aber nicht richtig ausgesprochen. Und ich freue mich, dass der Patrick bei uns ist. Patrick, cool, dass du heute da bist.
Dankeschön, einen guten Abend.
Ja, Patrick, lass uns doch gleich einsteigen. Du hast vermutlich als Kind und Jugendlicher Fußball gespielt. War das dann in einem kleinen Dorfverein oder warst du gleich bei einem großen Verein am Start?
Das war erst in einem Dorfverein. Ich komme aus Paderborn, aber nicht ganz direkt aus der Stadt, sondern aus einem Vorort. Und ich hatte ja immer meinen Bruder als Vorbild, der 12 Jahre älter ist, und wollte schon ja fast als Baby in den Verein. Und als ich im Oktober 4 wurde, hatte ich dann vom Christkind im Dezember einen Brief. Und da stand drin, dass ich in den Fußballverein gehen darf. Ja, genau. Das war dann der kleine Dorfverein, wo ich dann mit 4 Jahren mit den 6-, 7-, 8-Jährigen mitmachen durfte.
War das damals dann schon so dein Traum, mal Fußballprofi zu werden?
Ja, das war das eigentlich von Anfang an das Einzige, woran ich gedacht habe, so ungefähr. Also wie gesagt, dadurch, dass mein Bruder so mein Vorbild war, der war ziemlich gut, der war da beim, das hieß damals TuS Paderborn Neuhaus, was jetzt heute der SC Paderborn 07 ist, in der Jugend, und die waren richtig gut, die haben auch gegen Dortmund und Schalke und so immer wieder gewonnen auch, und dann bin ich auch immer mit schon da zu den Spielen, und ja, ich habe dann eigentlich, seit ich denken kann, wenn mich jemand gefragt hat, was willst du mal werden, gesagt, ja, Fußballprofi.
Du bist dann vermutlich irgendwann auch mal gescoutet worden, oder wie lief das dann weiter so ab?
Gescoutet worden nicht im direkten Sinn. Ich bin dann in der C-Jugend zum, was SC Paderborn 07 hieß es dann schon, gegangen, einfach zum Training vor Beginn der Saison. Und ja, weil ich nicht so schlecht war, haben die mich dann da genommen, und dann war ich ab der C-Jugend quasi bei dem großen Verein in unserer Stadt. Damals das Stadion und der Trainingsplatz war aber sowieso in dem Stadtteil, wo ich auch aufgewachsen bin. Also ich hatte es da nicht so weit, bin dann immer mit dem Fahrrad zum Training gefahren.
Okay, das heißt, so ein Internat oder so ist dir dann erspart geblieben. Wie lief es eigentlich bei deinem Bruder? Hat der es dann auch geschafft, oder?
Der ist mit 19, 20 damals dann nach Bayern zum Studium, nach Bayreuth, und hat den Hof gespielt. Und der hatte mal mit 22 ein Angebot vom 1. FC Nürnberg, die waren damals in der 2. Liga. Aber er hat es nicht gemacht, weil er lieber das Studium zu Ende bringen wollte. Oh ja, damals beim 1. FC Nürnberg haben die das nicht so ganz verstanden. Aber im Nachhinein sagt er so, ja, ist das alles okay für ihn, wie das gelaufen ist. Und es war halt damals so seine Entscheidung. Aber wenn er da hingegangen wäre, dann wäre er vielleicht ja, weitergekommen.
Ja, krass. Also der hat auch da das abgelehnt und bereut es gar nicht, obwohl es ja von vielen Menschen der Traum ist. Gleichzeitig würde mich auch noch interessieren, so in deiner Kindheit, hat in deiner Kindheit Glaube auch schon eine Rolle gespielt oder warst du gar nicht gläubig?
Doch schon. Also wir kommen schon aus einem katholischen Elternhaus und also wir hatten viele Freiheiten zu Hause, aber das war so das Einzige, was man nicht hätte verhandeln können, nämlich sonntags zur Messe zu gehen. Also das war schon immer auch ja eine Pflicht so. Ich hätte immer gesagt, dass ich an Gott glaube, aber ich hatte dann als Jugendlicher dann auch irgendwann mal den Punkt, wo ich keine Lust mehr hatte, sonntags zur Messe zu gehen. Also ich war schon ein ganz normaler Jugendlicher, so wie man das heute halt als normal bezeichnet.
Ja, wann hast du dann gewusst, jetzt könnte es wirklich was werden mit diesem Profi da sein? Gab es da so einen Punkt?
Ja, also wie gesagt, ich hatte sowieso nichts anderes im Kopf. Ich hatte dann mit 14 mal ein Angebot vom 1. FC Köln, da war ich beim Probetraining und die hätten mich auch genommen, aber damals war genau das der Punkt, was du eben schon angesprochen hast, interessanterweise mit dem Internat. Das gab es noch nicht. Auf ein Fußballinternat wäre ich gerne gegangen. Meine Eltern haben dann gesagt, ich müsste in eine Gastfamilie gehen. Das wollte ich nicht. Ich wollte zu meinem Bruder, der wohnte in Bonn und arbeitete da, und da haben meine Eltern gesagt, nee, das wird nicht gut gehen, das gibt's nicht. Und dann habe ich irgendwie gesagt, nein, dann will ich das doch nicht. Genau. Und dann habe ich immer gesagt, weil mir viele Leute gesagt haben, mach erst mal die Schule fertig, und wenn du keinen Schulabschluss hast und dir passiert was, du verletzt dich, dann stehst du nachher da und hast nichts in der Hand. Und dann habe ich das irgendwie halt weitergemacht. Und dann habe ich immer gesagt, wenn ich die Schule hinter mir habe, wenn ich das Abi dann schaffe, dann gehe ich aber sofort, und dann könnt ihr mir nichts mehr erzählen. Und dass ich das schaffen könnte, da habe ich immer dran geglaubt eigentlich schon. Und mit Paderborn waren wir dann mit der A-Jugend in der A-Jugend-Bundesliga. Die wurde damals neu gegründet, gerade in dem Jahr, als ich in die A-Jugend kam. Und da haben wir dann gegen Dortmund, Schalke, Köln, Leverkusen, Gladbach und so gespielt. Also das war dann A-Jugend-Bundesliga West. Es gab drei Teile da. Ja, und da hatte ich dieses Ziel und wie gesagt, schon auch immer irgendwie daran geglaubt, dass ich das schaffen kann. Aber irgendwann dann auch realisiert, dass ich es nicht schaffen werde.
Ja, dann hast du ja den Profivertrag bekommen, ne? Das war dann bei Darmstadt.
Genau, das war bei Darmstadt. Das war dann direkt nach dem Abi, obwohl ich ja auch schon vorher gesehen hatte, zum Beispiel in der A-Jugend-Bundesliga hatten die großen Vereine ja dann die ganzen Jugendnationalspieler, zum Beispiel gegen Manuel Neuer habe ich gespielt, oder Köln hatte damals Lukas Podolski, und da hat man schon sehr stark gemerkt, dass da einfach Welten zwischenlagen, so, ja, also den Podolski, den hätte von uns keiner mit dem Fahrrad irgendwie eingeholt auf dem Platz, und da habe ich schon gemerkt, so, ja, also das ist einfach so weit entfernt, so das Level, was der hat, auch einfach von der Schnelligkeit, so dass da kannst du irgendwie trainieren, wie du willst. Das ist auch einfach irgendwie was dir geschenkt ist und in die Wiege gelegt ist. Und dann, als ich in Darmstadt war, dann habe ich gedacht, ja, jetzt dritte Liga ist auch schon gut und vielleicht kommst du noch ein bisschen höher. Ja, da hatte ich dann so meinen Traum erreicht, als ich 19 war, das stimmt.
Was hast du denn dann mit deinem ersten Gehalt gemacht oder hast du da gar nicht viel verdient?
Ja, ich habe so viel verdient, dass ich damit zurechtkam alleine. Aber ich hätte jetzt irgendwie, hätte man keine Familie mit ernähren können oder so. Aber ich brauchte kein Geld von den Eltern. Also mit 19 stand ich quasi so auf eigenen Füßen. Und das war schon cool. Aber mit dem ersten Gehalt habe ich mir gar nichts irgendwie Besonderes jetzt da, weiß ich nicht, gegönnt oder wie man das sagen soll. Sondern ich war einfach happy dann, ja, dass ich in dieser Welt jetzt irgendwie leben und mitmachen durfte, so, ja. Also einfach nur Fußball spielen, das, was ich immer am liebsten gemacht habe, vielleicht zweimal am Tag Training. In der Vorbereitung hatten wir manchmal sogar dreimal am Tag Training. Oder wir waren dann im Winter im Trainingslager auf Mallorca und vor den Auswärtsspielen dann, wenn das weiter weg war, in den Hotels und so. Und ja, da habe ich gedacht, das ist genau das Leben, wo du immer von geträumt hast. Und deswegen brauchte ich jetzt irgendwie gar nicht mehr was anderes, wo ich dachte, das muss ich mir jetzt unbedingt kaufen oder so von meinem ersten Gehalt.
Okay, das heißt, du warst eigentlich ganz zufrieden und glücklich so. Wie waren das dann so konkurrenzkampfmäßig mit den anderen Spielern zusammen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich war zufrieden, ja, am Anfang, aber ich habe interessanterweise relativ schnell gemerkt, dass diese Welt, von der ich immer geträumt hatte, auch viele Schattenseiten hat, so, ja. Also was du gerade sagst mit Konkurrenzkampf, dass da wirklich viele sind, so die ja einfach mit dem Ellenbogen alles zur Seite schieben, was sich in den Weg stellt, so, und die eben halt nur sich selbst sehen und die anderen als Konkurrenten sehen, auch die in der eigenen Mannschaft. Und ich habe irgendwie relativ schnell gemerkt, also das, was so von der Gesellschaft uns dargestellt wird als das, womit man zu einem glücklichen Leben findet, irgendwie Geld, Karriere, Sex und Macht und je mehr, desto besser. Das stimmt nicht so, ja. Also das habe ich irgendwie gespürt und da habe ich auch dann ziemlich schnell angefangen, drüber nachzudenken, so. Und ich glaube, dass das auch schon ein Startpunkt war irgendwie für meinen späteren Weg, dass ich einfach das gemerkt habe, so dass das eben doch nicht das ist, was einen glücklich macht, egal wie viel man jetzt da verdient und wie viele Fans da im Stadion sind und so. Aber warum ich das hatte, weiß ich nicht. Ein befreundeter Riese von mir sagt immer, ja, du bist eine sehr große Ausnahme, weil ich oft so denke, wieso kommen nicht mehr Menschen da drauf, so, ja, dass sie das erkennen, dass das eben nicht das ist, was einen glücklich macht, was uns so oft irgendwie da vorgestellt wird, als das, was das sein soll.
Du hast gerade schon gesagt, Geld, Sex und Macht. Du bist komplett auf dem Boden geblieben, oder so wie sich das gerade eben so anhört. Wie war es dann bei deinen Mitspielern? Sind da manche dann so richtig abgehoben oder so abgedriftet?
Abgehoben oder abgedriftet würde ich jetzt nicht sagen. Also da gab es schon welche dann, die es auch nach oben geschafft haben. Was jetzt aus denen geworden ist, weiß ich nicht. Aber damals zumindest waren die menschlich schon alle echt in Ordnung. Also zum Beispiel der heutige Trainer von Greuther Fürth, Stefan Leitl, der war damals auch Spieler in Darmstadt. Das war auch ein sehr, sehr sympathischer Kerl, wo ich mich auch freue heute so, dass der das so als Trainer auch geschafft hat. Und ja, also da war jetzt keiner irgendwie ein charakterliches A-Punkt-Punkt, das würde ich nicht sagen. Und dass jetzt einer wirklich abgedriftet wäre. Ah, doch, ein Beispiel fällt mir ein, gerade. Wir hatten einen, der sehr, sehr talentiert war auch, ein Portugiese. Da habe ich dann irgendwann mal in der Bild-Zeitung gelesen, dass er irgendwie an Einbruchsserien beteiligt war und im Knast gelandet ist. Genau, also der hätte aus seinem Talent sehr viel machen können. Der hätte locker Bundesliga spielen können und ja, hatte da irgendwie so Flaus im Kopf. Also der ist schon so ein Beispiel für, ja. Aber sonst wüsste ich eigentlich nicht, dass jemand abgedriftet ist.
Aber hat dir das dann viel gegeben, vor Hunderten oder Tausenden von Zuschauern zu spielen?
Also so viele Spiele habe ich damals gar nicht gemacht. Ich war ja der mit Abstand jüngste so in der Mannschaft und in Darmstadt, weiß ich nicht, bin ich 4 oder 5 Mal eingewechselt worden. Das war schon cool von der Atmosphäre so, ja. Also ich glaube, das meiste an Zuschauern war irgendwie in Siegen, 7 oder 8.000. Oder gegen Hertha BSC haben wir im DFB-Pokal damals gespielt in der ersten Runde. Da war ich auf der Bank halt und da weiß ich noch, wie ich zum Stadion gefahren bin und sah am Straßenrand die ganzen Leute zum Stadion gehen und musste mich irgendwie erstmal kneifen und mir klar machen, so, ja, früher bist du selber irgendwie in der Bundesliga zum Stadion als Fan und jetzt hier die Leute, die du siehst, so, die kommen wegen meiner Mannschaft, ja. Ja, das war schon cool.
Wie war das dann so? Viele Leute erzählen ja auch, wenn sie dann so Profis sind oder ein bisschen bekannter oder so, dass sich dann irgendwelche Fake-Friends so einschleichen ins Leben, die da mit profitieren wollen. Hast du das auch erlebt?
Ich glaube, dafür war ich jetzt nicht gut genug. Also das ist sicherlich so, das denke ich schon. Aber da glaube ich, ja, muss man irgendwie noch höher spielen. Also ich habe auch immer Kontakt zu meinen Freunden so behalten. Und da in Darmstadt war das schon so, dass die Leute einen erkannt haben in der Stadt teilweise, weil es so ein Traditionsverein ist. Und auch weil das damals nur, wenn es damals nur Drittliga war, waren da immer 4.000, 5.000 Leute im Stadion. Aber dass jetzt irgendwie da Leute das versucht hätten, so, das habe ich nicht erlebt. Ne. Aber das ist auch ein Punkt, was viele oft vergessen, was ja eine dieser Schattenseiten ist. So, mir ist es mal bewusst geworden, beim Thomas Müller, der hat ja seine Jugendliebe geheiratet, so als er, glaube ich, 20 war, er ist ziemlich jung. Und ja, das ist eigentlich die einzige Chance, die du hast, wenn du so ein richtiger Star bist. Also die Frau, die er dann geheiratet hat, die ihn seit seiner Jugend kennt, so da weiß er, ja, die heiratet ihn als Menschen, ja, als Thomas Müller. Und wenn du irgendwie erst einmal mit 20 da WM-Torschützenkönig bist und du triffst dann danach irgendwen, sehen ja alle in dir sofort den Superstar so, ja. Also dich sieht ja gar keiner mehr als Menschen so, der aus jetzt irgendeinem, weiß ich nicht, bayerischen Dorf kommt, ich weiß gar nicht, wo er ist. Ja, also das ist auch, glaube ich, etwas oder eine dieser Schattenseiten, die viele oft vergessen, dann, die sich so das wünschen, dass sie selber so ein Star mal werden.
Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen über die Schattenseiten geredet. Wir sprechen gleich jetzt auch, wie es dann bei dir so weiterging, wie es dann wieder weg vom Fußball ging. Davor hören wir aber noch von Sofika den Song Me and You. Und gerne könnt ihr weiterhin auch uns hier ins Studio eine Frage reinschicken an den Patrick. Der wird sie gerne beantworten oder mir verraten, was denn euer Traumberuf, euer Traumjob oder was auch immer Profession war, als ihr noch bisschen kleiner wart, wolltet ihr auch mal Fußballprofi werden oder Ballerina oder Feuerwehrmann? Verrat's uns gerne mit einer kurzen WhatsApp-Message an die 0171 57 53 200. Einfach eine kurze Nachricht ins Studio schicken. 0171 57 53 200. Radio Horeb, Abend der Jugend, heute mit einem ehemaligen Fußballprofi. Mittlerweile füllt er nicht mehr die Stadien, sondern die Kirchen. Patrick Käsberg ist heute hier bei Radio Horeb. Wir haben gerade eben schon gesprochen, wie es bei ihm wie er zum Fußballprofi wurde und was er da so ein bisschen auch erlebt hat. Patrick, du bist noch da, oder?
Ja, genau.
Perfekt. Genau, du hast ja schon erzählt, du warst jetzt dritte Liga bei Darmstadt. Einer der jüngsten dort. Wie ging es dann weiter bei dir?
Dann sind wir in dem Jahr abgestiegen aus der Regionalliga, obwohl wir eine gar nicht so schlechte Mannschaft waren, weil es irgendwie nicht gepasst hat. Und dann bin ich da weggegangen nach Aachen. Und ja, das war eigentlich ein ziemlich besonderes Jahr in meinem Leben, wo ich so drei Momente hatte, ja, wo ich dem Herrn ziemlich deutlich begegnet bin. Und es war ein besonderes Jahr, weil das eigentlich das einzige Jahr in meinem Leben, ja, war, wo ich wirklich auch traurig war, weil ich einfach einsam war. Da wohnten viele Spieler gar nicht in Aachen, sondern die wohnten irgendwie in Köln und Mönchengladbach und so. Und ich hatte da niemanden, mit dem ich mich so richtig verstanden habe oder der jetzt ein Kumpel war, so in der Mannschaft. Und wir waren auch nicht gut. Also da kam irgendwie vieles zusammen. Und ich hatte damals eine Freundin aus der Paderborner Zeit noch und das ging irgendwie auch in die Brüche dann. Genau. Und ja, dann hatte irgendwie der Herr dieses Jahr dann aber genutzt, um irgendwie mich auf einen neuen Weg zu rufen.
Du hast gerade schon gesagt, dass da drei große Dinge passiert sind. Willst du die uns verraten?
Ja, das kann ich gerne. Also ich weiß gar nicht mehr die chronologische Reihenfolge. Das eine war, dass ich in der Fastenzeit gedacht habe, so, es geht ja jetzt nicht darum, dass ich an Ostern 1 Kilo leichter bin als am Aschermittwoch. Das ist für den Herrn nicht sehr, sehr interessant, sondern es geht in der Fastenzeit darum, Gott ein Stück näher zu kommen, ihn besser kennenzulernen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt geht es dir eh schon irgendwie schlecht und bist traurig hier. Dann brauchst du auf nichts verzichten, sondern liest mal die vier Evangelien durch. Das hast du noch nie gemacht. Und dann habe ich das gemacht und das hat mich sehr beschäftigt, so dass ich einfach gedacht habe oder mir klar wurde, dass es einfach erstmal war, was da steht, so, dass ich das irgendwie gespürt habe und dass es aber auch herausfordernd ist. Also wenn es dann irgendwie um ewiges Leben, ewigen Tod ging und ich über mich selber nachgedacht habe, ich so dachte, ja, wenn ich heute Abend tot umfalle, dann weiß ich nicht, ob ich auf der richtigen Seite stehe, so. Und ja, vieles, was Jesus so sagt im Evangelium, hat mich einfach beschäftigt und ich hatte jetzt da nicht groß Angst, dass ich irgendwie dann für die Ewigkeit verloren bin. So, aber das hat mich beschäftigt und fasziniert, und ich habe dann immer weiter gelesen, so, und ja, da ist schon wirklich so etwas ins Rollen gekommen. Und dann war ein Moment, wo meine Freundin damals da war und ich irgendwie sehr klar hatte, dass ich mal Priester werde. Wieso, weiß ich nicht. Ich dann da einfach saß und richtig geheult habe, so, und ihr das auch erzählt habe. Und ich habe mich auch nie mit ihr gestritten. Ich habe sie mal vor, weiß ich gar nicht, 3, 4 Jahren, das ist jetzt schon wieder her, habe ich sie gefragt, kannst du dich noch da erinnern damals? Also ich habe ja noch Kontakt zu ihr. Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, was hast denn du gedacht? Das muss ja verrückt für dich gewesen sein. Und dann hat sie gesagt, ach, das wusste ich immer, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist für dich und dass das vielleicht ein Weg ist. Und dann habe ich irgendwie gedacht, aha, seltsam, dass sie das schon wusste. Und das Dritte und das Entscheidende für meinen Weg dann war, dass ich an einem Nachmittag einfach so irgendwie wie angeflogen, wie eine Eingebung, den Gedanken bekam, als ich in meine Wohnung kam, an das Vaterunser, an diesen Vers, dein Wille geschehe. Und ich stand da und dachte so, also ich bete das Vaterunser jeden Tag, aber habe ich das jemals ernst gemeint und ernst gebetet, dieses dein Wille geschehe? Und mir war sofort klar, nein, das habe ich noch nie ernst gemeint. Ich plane meinen Tag, meine Woche, ich plane mein ganzes Leben selbst. Und was Gottes Plan für mein Leben ist, da habe ich noch nie nachgefragt. Und da habe ich irgendwie gespürt, so, die Situation ist jetzt irgendwie gefährlich. Und dann habe ich aber im Gebet so gesagt, ja, Herr, dann so wie du willst, dein Wille geschehe. Aber dann musst du mir auch zeigen, was das bedeutet. Und ich hatte da schon irgendwie, ja, wie soll ich sagen, die dunkle Ahnung, dass das dann darauf hinauslaufen könnte, dass ich Priester werden soll.
Und deshalb hast du danach dann sofort deinen Vertrag gekündigt und bist Priester geworden, oder wie war das dann?
Nee, so schnell ging es nicht. Also als mir das klar wurde, wie gesagt, da, als ich mit der Freundin saß, habe ich geheult, und auch als es mit ihr dann auseinander war, war das nicht so, dass ich das sofort irgendwie annehmen konnte, sondern ich habe mich wirklich 3 Jahre innerlich dagegen gewehrt. Ich habe dann erstmal ein anderes Studium begonnen, ein BWL-Studium, wo
Also
man
du hast
4
dann
Monate.
tatsächlich deinen Vertrag gekündigt beim Fußballverein und hast gesagt, kein Bock mehr, mir geht's hier nicht gut, ich studiere jetzt.
Genau, ich bin von Aachen weggegangen, aber ich habe mir das dann so gesucht. Ich bin dann nach Bergisch Gladbach zum Studium und habe dann in Dattenfeld bei einem kleineren Verein, der aber so einen großen Sponsor hinter sich hatte, habe ich noch gespielt. Das war in der Oberliga, also die gleiche Liga wie Aachen auch. Und dann konnte ich das verbinden und konnte mir auch das Studium finanzieren dadurch. Genau, und habe halt dann immer gesagt, ich mache dieses Studium, weil da gab es einen Wechsel immer, 4 Monate an der Hochschule, 4 Monate so Praxisphasen. Ich mache das Studium, weil ich dann durch diese Praxisphasen, die ich irgendwie bei verschiedenen Unternehmen machen kann, hoffe, meinen Weg irgendwie zu finden und das zu finden, was passt für mich. Ja. Und das war dann auch so, alles, was ich gemacht habe, da wusste ich nach 1, 2 Wochen so, nee, das ist nicht das, was ich 40 Jahre machen will. Und ja, nach diesen 3 Jahren, also da könnte ich jetzt viele Zwischenschritte noch erzählen, nach den 3 Jahren war ich dann so weit, dass ich das irgendwie annehmen konnte und dann auf den Ruf des Herrn sagen konnte, ja, das mache ich jetzt, und fange an, Theologie zu studieren.
Und das hat dich dann nicht so gekitzelt, nochmal zu sagen, ah, jetzt starte ich nochmal irgendwie richtig durch, ich versuche es nochmal neu, noch weiter nach oben zu kommen, irgendwie beim Kicken oder so?
Nee, das war aber auch dann klar, dass ich das nicht schaffe. Also als ich da in Aachen war, das war die zweite Mannschaft. Wir waren in der Oberliga und die erste Mannschaft war damals in der zweiten Liga, da waren die noch gut, heute nicht mehr so. Wenn da mal jemand aus der ersten Mannschaft bei uns mittrainiert hat, dann hat man es schon einfach gemerkt, diese Unterschiede, so was ich vorhin gesagt habe, in der Schnelligkeit oder körperlich. Und ich wusste dann, also in die Bundesliga komme ich nicht mehr mit 22. Ja, und als ich dann 3 Jahre weiter war, ich weiß nicht, der Herr führt einen ja auch und der Heilige Geist wirkt in einem irgendwie. Auf einmal ging das dann. Also ich hätte früher nie geglaubt, dass ich nicht, bis ich 35 bin, Fußball spiele und habe auch meinen Bruder für verrückt erklärt, der, glaube ich, mit 32 aufgehört hat. Und ich war dann 25, als ich gesagt habe, so, ja, jetzt höre ich auf mit dem Fußball.
Du hast ja dann studiert, aber erstmal BWL. Wie hast du dich dann durchgerungen, Priester zu werden? Weil es war ja ein Kampf, hast du gesagt.
Genau, das war ein Kampf, aber es war wie so ein Puzzle. Ja, aber dass immer so Bausteine dazu kamen. Also zum Beispiel im Rahmen dieses BWL-Studiums gab es dann eine Sprachschule, wo wir uns vorbereitet haben auf die Englischprüfung. Und da konnten wir uns aussuchen, ob wir nach Toronto, nach Kapstadt gehen. Und dann bin ich mit zwei Kumpels nach Kapstadt und wir mussten aber die Unterkunft selbst organisieren. Und der Weihbischof König, einer unserer Weihbischöfe, der war mein Heimatpfarrer und der kennt so die halbe katholische Welt und der kriegte das mit und sagte, ja, könnt ihr doch bei den Schönstadtschwestern wohnen in Kapstadt. Und dann hat er so einen Kontakt hergestellt zu denen und das klappte dann auch. Und da gab es dann auch wieder so Ereignisse, die mich auf diesem Weg weitergeführt haben und die so Puzzleteile waren. Da war zum Beispiel jeden Morgen die Messe um 6:45 und ich dachte, das ist ja eine schreckliche Uhrzeit, so früh, aber 5 Minuten vorher ging halt immer die Glocke und der Turm von der Schönstadtkapelle war direkt vor unserem Fenster, also man war immer wach. Und dann bin ich am Donnerstag in der ersten Woche, 6 Wochen waren wir da, bin ich dahin und habe gedacht, dann stehst halt mal noch früher auf, stellst den Wecker und guckst mal, wie das so ist mit der Messe. Und dann bin ich dahin und dann war das total faszinierend, dass ich dachte so, wow, jetzt bist du 10.000 Kilometer weg von zu Hause, aber ich habe mich so heimisch und zu Hause gefühlt in der Messe. Und das war eine ganz schlichte halbstündige Werktagsmesse. Und dann bin ich jeden Tag da zu der Messe gegangen. Und einmal kam jemand nach der Messe zu mir und sagte, ob ich nicht Priester werden will. Und ich dachte so, wie kommt er darauf, mich zu fragen so? Und er hat dann erzählt von sich, dass er auch mal darüber nachgedacht hat und dann immer dachte, er wäre zu klein und zu unwürdig und hat mir dann gesagt, so mach nicht diesen Fehler, das zu denken. Ja, jeder ist unwürdig, Priester zu werden, aber der Herr kann mit kleinen, unwürdigen Menschen sein Werk tun. So. Und dann hat er erzählt, dass er geheiratet hat und zwei Kinder hatte und dass die Ehe dann in die Brüche gegangen ist und dass einer seiner besten Kumpels Priester ist und dass er den mal begleitet hat, so 3 Wochen. Und dann hat er gesagt, so, das ist die beste Arbeit, die man machen kann. Und dann habe ich hab nur gedacht, so, ich habe den nie vorher gesehen, ja. Ich dachte, wieso sagt er mir das so, ja? Und ja, so gab es immer wieder so Puzzleteile auf diesem Weg. Und der entscheidende Punkt war dann, mein letztes Praktikum, das war in England. Da war ich bei so einer Organisation, die Straßenkinderprojekte unterstützt in Lateinamerika, also christlich, überkonfessionell. Und da war ich und war dann auch mit in Guatemala auf so einem Kinderdorf und hatte so ein Heftchen dabei, wo Menschen darüber gesprochen haben, wie sie ihre Berufung gefunden haben, auf Englisch, also Priester, aber auch Eheleute oder Ordensleute. Und bei den Priestern war das dann so, dass die gesagt haben, ja, das ist wie wenn jemand an deine Tür klopft und du weißt, dass es Jesus ist und du weißt auch, was der will, aber du schickst ihn immer wieder weg und sagst, frag mal wen anders, ja, klopf mal woanders, aber es kommt immer wieder. Und dann habe ich gedacht, so, um Gottes Willen, das ist genau das, was bei mir innerlich abläuft. Und ja, das war dann so ein Punkt, wo ich dann irgendwann sagen konnte, jetzt mache ich das.
Gell, manchmal will man sich irgendwie drücken, hört den Ruf nicht, so gibt es ja auch die Geschichte in der Bibel von Jona, der ja auch erstmal noch nicht so Bock drauf hat und dann
Ja,
tut ihn Gott aber einfach dahin lenken. Cool, wir sprechen gleich noch mit dir, nochmal auch über die Kirche und wie das jetzt ist, als Priester da zu arbeiten. Davor hören wir aber noch von Hillsong Young and Free, More of You. Radio Horeb, Abend der Jugend. Bei mir ist Patrick Käsberg. Er war früher Fußballprofi und ist jetzt katholischer Pfarrer. Und wie das genau gelaufen ist, hat er uns gerade schon so ein bisschen erklärt. Jetzt würde mich doch interessieren, Patrick, du hast gerade gesagt, du warst in Südafrika, hast da nochmal so ganz klar das Reden von Gott gehört, dass er dich irgendwie gern hätte als Priester. Wie war das dann für dich? War das für dich ein großes Problem, in die katholische Kirche als Priester einzutreten, weil ja doch sehr viele Leute sagen, ja, die katholische Kirche hat diesen Skandal und den Skandal, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben.
Ja, also da waren wirklich auch diese Erlebnisse aus dem Ausland entscheidend. Das ist sehr schade, dass in Deutschland so die Faszination des Katholischen so wenig durchscheint und so wenig Freude irgendwie da ist. Also ich habe das in anderen Ländern viel stärker erlebt, so dass das Katholische einfach was Schönes ist, eine große Freude ist auf den Weltjugendtagen und so. Und ich war dann zum Studium in Jerusalem, in einem ökumenischen Programm auch und habe das alles auch hinterfragt. Aber bin für mich zu dem Schluss gekommen, ja, dass das schon Sinn macht, was die katholische Kirche lehrt und dass man da sich nicht mit beliebt macht unbedingt. Aber das ist auch nie so gewesen. Und vor allem, dass die Kirche ja eine weltweite Gemeinschaft sein muss. Also wenn sie das nicht ist, wieso dann jetzt die eine Gemeinde und nicht die andere? Genau, also von daher war das für mich eigentlich immer klar. Und dass man dann auch Gegenwind kriegt, das war schon immer so. Das ist ja auch im Evangelium oder vor allem in der Apostelgeschichte schon zu lesen.
Du hast dich jetzt entschieden, du bist jetzt Priester, du bist voll ausgebildet. Wie reagieren Leute darauf, beziehungsweise vor allem würde mich interessieren, wie deine ehemaligen Vereinskollegen darauf reagieren oder haben die das gar nicht mehr mitbekommen?
Die haben das noch mitbekommen. Also die haben das ja überhaupt nicht verstanden und haben schon nicht verstanden, wenn ich sonntags zur Messe ging und auch irgendwie drüber gespottet, so, aber ja, war denen ziemlich egal letztlich. Als ich dann gesagt habe, ich werde Priester, dann haben die gesagt, ja, du bist bescheuert. Aber das machte mir nichts. Also das habe ich beim Fußball auch ein Stück weit gut gelernt, auch für heute, wenn es dann irgendwie Kritik an der Kirche gibt oder Leute dagegen sprechen. Das gab es beim Fußball auch immer, dass Leute einem irgendwie Negatives da hinterherreden und so, dass man einfach da drüber stehen muss. Und bei den Freunden war es interessant, dass für die das gar nicht so verwunderlich war. Also am interessantesten ist vielleicht einer meiner besten Schulfreunde, der gar nicht gläubig war, der dann gefragt hat, was machst du denn jetzt? Habe ich gesagt, ja, ich habe noch eine mündliche Prüfung im BWL-Studium, dann bin ich fertig. Und dann hat er gesagt, und dann? Dann habe ich gesagt, ja, rate mal. Und dann hat er sofort gesagt, ja, dann wirst du Priester oder was? Und dann habe ich gesagt, genau. Und dann hat er auch gesagt, so, ja, du bist wahnsinnig. Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du gerne denken über mich, macht mir nichts. Aber interessant, wie gesagt, er war gar nicht gläubig und für ihn war das irgendwie keine große Überraschung.
Ein Zürcher hat noch gefragt, was ist denn jetzt so dein neuer Auftrag, deine neue Berufung?
Das ist schwer jetzt in einen Punkt zu bringen. Also ich finde das sehr schön, das Leben als Priester. Also wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der in so einer Situation ist wie ich damals und überlegt oder merkt, der Herr ruft ihn und in diesen Kämpfen steht, so, da würde ich erstmal sagen, das ist ganz normal. Das ist in der Bibel ja auch so, dass alle, die von Gott gerufen werden, erstmal irgendwie weglaufen wollen. Du hast eben auch ja schon den Jona erwähnt oder wenn man auf Mose schaut. Aber das Leben als Priester, das ist so vielfältig. Also bei mir ist wirklich kein Tag wie der andere. Und man kann Menschen begleiten in so vielen Situationen. Man hat Zeit für Gott, für das Gebet, für die Stille. Man lernt viele faszinierende Menschen kennen, junge Menschen in den Klöstern, in den Gemeinschaften. Also es gibt so viel Schönes und so viel Gutes. Ich könnte das jetzt gar nicht so auf einen Punkt bringen. Also vielleicht, wenn ich es jetzt müsste, würde ich sagen, mein Auftrag ist, einfach Menschen einzuladen, Jesus kennenzulernen, einzuladen zum Reich Gottes und die Einladung annehmen, auf diesem Weg zu begleiten. So vielleicht als kurze Zusammenfassung.
Ganz kurz vielleicht noch, gab es irgendwas, wo du sagst, das hat dir geholfen vom Fußballprofi sein, was dir jetzt in deinem jetzigen Beruf hilft?
Ja, schon. Also so die Disziplin, dass man immer pünktlich sein muss, dass man trainieren muss, dass man was investieren muss, damit irgendwie auch ein Ergebnis rauskommen kann. So diese Dinge, das hilft mir heute schon. Also ich habe kein Problem, irgendwie früh aufzustehen oder so. Ja, also da gibt es einiges, was mir schon auch eine Hilfe ist aus dem alten Leben, so in Anführungsstrichen.
Gibt es zum Schluss noch irgendwas, was du den Zuhörern unbedingt noch mitgeben willst?
Ja, vielleicht so dieser eine Satz, der für mich dann auch entscheidend geworden ist aus dem Vater unser, dein Wille geschehe. Das ist ja jetzt nicht was irgendwie nur für Priester gilt oder so, sondern für uns alle, für alle Christen. die Einladung, mal diese Frage zu stellen: Was ist eigentlich Gottes Plan für mein Leben? Und man braucht keine Angst zu haben, so wie ich damals ein bisschen gemerkt habe, das ist jetzt gefährlich. Wenn man sich darauf einlässt, auf den Herrn und ihm wirklich die Tür öffnet zum eigenen Leben und sagt, zeig mir den Weg, dann wird es vielleicht oft anders, als man selbst gedacht hat, aber es wird immer gut und es wird nie langweilig, sondern immer spannend, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Das wäre so das, was ich als Rat mitgeben könnte.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Patrick, danke, dass du bei uns warst. Danke, dass du uns teilhaben hast von deinem Leben, uns einen Einblick gewährt hast. Und wir wünschen dir natürlich noch einen ganz gesegneten Abend.
Danke auch und euch auch allen einen schönen Abend. Ciao.
Danke. Wir machen jetzt weiter mit Björn Amadeus und dem Lied Träum weiter. Abend der Jugend bei Radio Horeb. Jetzt geht's weiter bei uns hier mit Diakon Martin Bader, denn er hat wieder ein Zitat von der heiligen Therese von Lisieux aufgeschnappt und das mal genauer beleuchtet. Wir haben ja eine neue Serie hier bei Radio Horeb, wo wir kleine Zitate von der heiligen Therese von Lisieux nehmen und die mal genauer betrachten, weil sie ist ja auch eine Heilige, die bei sehr vielen Jugendlichen sehr bekannt ist, ist ja selber nur 24 Jahre alt geworden. Und deshalb kann die sich, glaube ich, auch sehr gut, oder in der Zeit, wo sie diese Zitate rausgehauen hat, war sie oft in einer ähnlichen Lebensphase wie wir, auch als junge Menschen. Deshalb sind wir mal gespannt, was Diakon Martin Bader uns heute so erzählt.
Es gibt wohl kaum einen Begriff, bei dem Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinanderklaffen wie beim Begriff Liebe. Wie schnell kommt einem dieses Wort über die Lippen, dass man sagt, ich liebe dich oder ich habe mich verliebt in jene, diese oder jene Person. Und wenn man ehrlich ist, macht man da oft ja die Dinge fest nur an Äußerlichkeiten, benutzt diesen Begriff oft sehr oberflächlich. Die Frage ist, was ist eigentlich Liebe? Was ist wirklich Liebe? Und da kann uns die kleine Therese einen kleinen Hinweis geben. Sie hat einmal gesagt, in ihrer ganz unnachahmlichen, ganz einfachen Art und Weise, lieben, das heißt, alles schenken, sich selbst schenken. Jetzt kann man natürlich sagen, was soll das denn heißen? Lieben heißt alles schenken? Im Grunde genommen wissen wir genau, es geht um eine innere Haltung, nicht darum, dass man äußerlich einem Menschen Geschenke macht, seine Aufwartung macht, indem man äußerlich Großherzigkeit vielleicht vorspielt, sondern es geht darum, dass man eine innere Haltung des Herzens hat, eine innere Haltung, die bereit ist, für diese oder jene Person, von der ich sage, ich liebe sie, alles zu geben, für sie alles einzusetzen, für sie alles sozusagen auf eine Karte zu setzen, das ganze Leben ihr sozusagen zu schenken. Und wenn zwei Menschen sich lieben und auch ja, Frau und Mann sich entscheiden, ein Leben miteinander zu verbringen, dann geht es genau darum, dann geht es nicht darum, dass ich glücklich werden will mit diesen Menschen, sondern geht es genau in die andere Richtung. Ich möchte bereit sein, ich will bereit sein, für diese Person alles zu tun, alles zu geben. Und zwar nicht nur, wenn der Himmel voller Geigen hängt, sondern besonders dann, ja, wenn es auch mal trocken wird, wenn es auch mal dunkel wird, wenn der Alltag kommt, wenn alles so ein wenig vielleicht auch manchmal fad wird oder man sich an alles gewöhnt hat, dass man dann eben nicht wieder was Neues will, nicht wieder den Kick haben will, nicht mal eben kurz diesen Lebensabschnittsgefährten zur Seite schiebt und sich eine neue Herausforderung sucht, eine neue Eroberung sucht, sondern dass darum geht, wirklich alles auf eine Karte zu setzen für diesen Menschen. Die kleine Therese hat dies auf andere Weise getan. Sie hat sich entschieden, Gott ganz zu lieben, Jesus Christus ganz zu lieben und für ihn alles auf eine Karte zu setzen und durch die Liebe zu ihm letztlich auch die Menschen zu lieben. Und das ist nochmal eine ganz andere Qualität, ein ganz anderer Blick auf diesen Begriff, der aber eigentlich uns zum eigentlichen Wesen dieses Begriffes führt. Zu lieben heißt alles schenken. Und im Blick auf die Heiligen, aber im Prinzip im Blick auch auf Jesus Christus, der ja eigentlich dahinter steht, können wir auch erkennen, was es wirklich heißt, alles zu geben. Jesus Christus hat sich ganz an uns verschenkt, hat sein Leben für uns hingegeben. Wir haben es vor ein paar Wochen jetzt noch gefeiert. Wir haben in den Blick genommen, dass er wirklich sein ganzes Leben für alle Menschen eingesetzt hat. Und Anteil zu haben an dieser Liebe, das ist eigentlich das Wesen der Christen. Das Wesen unserer Berufung als Christen in dieser Welt. Und da ist es eigentlich egal, welchen Weg wir gehen. Ob wir diesen Weg der kleinen Therese gehen, die in ein Kloster gegangen ist, oder ob wir heiraten, eine Familie gründen, oder ob wir, wie wir es auch heute schon gehört haben, uns entscheiden, dem Ruf zu folgen, Priester zu werden. Und auch hier nochmal in ganz besonderer Weise ein Abbild dieser Liebe Jesu Christi zu sein als Priester. Durch die Spendung der Sakramente und durch diese Entscheidung, ich möchte mein ganzes Leben auf Jesus Christus setzen. Ich möchte ihm alles übergeben. Ich möchte ihm ganz gehören. Ich verzichte auf Ehe und Familie und möchte ihm ganz gehören, um durch ihn auch diese Liebe, so wie Jesus sie an die Menschen damals vor 2000 Jahren vergeben hat, auch heute ausströmen zu lassen, durch die Sakramente und durch mein Wirken, mein priesterliches Wirken. Zu lieben heißt, alles zu geben, alles zu schenken, alles und letztlich sich selbst zu schenken. Das ist menschlich nicht möglich. Aus eigener Kraft können wir das nicht. Aber wenn wir im Blick auf Jesus Christus und im Blick auch auf unsere Berufung als Christen davon durchdrungen sind, dass wir in der Taufe diesen Geist empfangen haben, der uns dazu fähig macht, dann können wir es auch tun, und zwar auf unsere Weise. Jeder und jede auf die Art und Weise, die ja auch von Gott vorbereitet worden ist. Und es ist unsere Aufgabe, letztlich dieser Berufung auf die Schliche zu kommen, auf diese Berufung einzugehen, diese Berufung in unserem Leben zu entdecken und uns auch zeigen zu lassen von Jesus Christus. Und wenn wir diese Wachsamkeit haben, dann merken wir auch, dann bekommen wir diese innere Fähigkeit, auch diese Liebe, diese Fähigkeit, sich ganz zu verschenken, auch haben und dass wir immer wieder neu auch diese Liebe dann nicht nur geschenkt bekommen, sondern auch weitergeben können an die Menschen in unserem Leben.
Radio Horeb, Abend der Jugend. Danke, Diakon Martin Bader, dass du uns dieses Zitat von der heiligen Therese von Lisieux aufgeschlüsselt hast. Bei uns geht es jetzt gleich weiter mit der Anna Mitterrutzner. Sie erzählt gleich von ihrem Ja, die macht eine Jüngerschaftsschule in Kalifornien. Und wir hören davor aber noch einen Song, der dort in ihrer Gemeinde aufgenommen wurde, nämlich diese Bethel Church. Genauer heißt das Lied Weathered von Dante Bau und Hannah McClure. Radio Horeb, Abend der Jugend. Jetzt bei uns gibt es Neues von Anna. Die Anna Mitterrutzner ist 19 und die macht gerade eine Jüngerschaftsschule in Redding in Kalifornien in den USA. Genauer gesagt die Bethel School of Supernatural Ministry. Und sie berichtet hier jetzt gleich, was sie die letzten Wochen so erlebt hat und zieht auch Fazit, weil das gerade jetzt auch das Ende von dieser Schule ist. Sie war da von September bis Mai und ich bin mal gespannt, was sie so für ein Fazit zieht.
Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich melde mich jetzt für den letzten Monat, den ich hier in Redding, Kalifornien sein darf. Ja, ich möchte beginnen mit einer Sache, die Gott zu mir gesprochen hat. Ich glaube, wir können alle Gottes Stimme hören. Sei es durch unsere Gedanken, durch Träume, durch Visionen, durch Freunde. Gott hat so viele Möglichkeiten, wie er zu uns sprechen kann. Und ich hatte einfach so den klaren Gedanken, Anna, du liebst es, dich hinter anderen zu verstecken oder du fühlst dich wohl darin, wenn andere die sind, die reden oder andere die sind, die aufstehen und etwas sagen. Und ich hatte echt den Eindruck, wie Gott mich so einlädt und sagt, aber das, was du sagst, ist wichtig. Was du zu sagen hast, ist wichtig. Und das, was ich in deinem Leben gemacht habe, ist, ehrt mich, wenn du es verkündest und ehrt mich, wenn du es aussprichst. Und dann hat Gott mich echt auch eingeladen, vor anderen zu sprechen, aufzustehen und das zu bezeugen, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Oder Gott hat mich auch eingeladen, auf der Bühne zu tanzen. Es ist eigentlich ganz leicht, hier auf der Bühne zu tanzen. Man trägt sich nur in der Liste ein, weil es geht nicht darum, wie gut man tanzen kann, sondern für wen man es macht. Und ich war, über das ganze Jahr war ich immer zu schüchtern und ich wollte nie auf der Bühne tanzen. Aber das eine Mal hat Gott zu mir gesprochen, ich soll es machen. Und dann habe ich mich eingetragen. Und ich war richtig aufgeregt. Aber gleichzeitig war es auch so ein befreiendes Gefühl und so ein überwältigendes Gefühl zu wissen, ich stehe da gerade auf der Bühne und tanze nicht für Menschen, sondern für Gott alleine und vor Gott alleine. Und es war echt so, als hätte ich alle anderen Menschen um mich herum vergessen und wäre nur mehr vor Gott alleine und würde vor ihm tanzen. Und es war echt eine unglaublich schöne Erfahrung, die ich machen durfte und wofür ich sehr dankbar bin. Eine andere Sache, die ich euch gerne erzählen würde, ist Ostern. Es war für mich sehr komisch am Anfang, Ostern hier in Amerika zu verbringen, weil ich es immer zu Hause mit meiner Familie oder mit meinen Freunden verbracht habe. Und das war das erste Mal, wo ich ganz weg war. Aber es war unglaublich schön. Wir haben uns als Katholiken zusammen getroffen und sind zusammen in die Messe gegangen. Und die Messe war so berührend. Mir sind die Tränen gekommen. Ich habe geweint. Ich habe den Heiligen Geist so gespürt. Und auch der Priester ist generell so jung. Ich kenne ihn von den normalen Sonntagsmessen hier in Reading. Aber es war einfach so ein berührender Moment für mich. Und auch eine andere Freundin aus Deutschland hat zu mir gesagt, eine andere Katholikin, gesagt, das war die schönste Messe, in der sie je war in ihrem Leben. Und es war einfach so ein besonderer Moment, den ich auch nie vergessen werde. Ein weiteres Erlebnis, das mich diesen Monat so geprägt hat, war meine Zimmermitbewohnerin. Von Anfang an haben wir uns gut verstanden und ich habe sie gemocht, aber ich weiß, dass sie auch von Anfang an eine Mauer im Herzen aufgebaut hat und auch gesagt hat, sie will nicht so enge und tiefe Freundschaften oder auch keine Freundschaften im Generellen, weil ihr Abschied dann am Ende so schwer fällt. Das hat sie mir am Anfang gesagt und ich war vielleicht auch etwas eingeschüchtert, weil ich einfach die Mauer spürte. Und das war echt schwierig für mich über das ganze Jahr hinweg, weil ich wusste, das, was ich suche, ist eigentlich echt gute und tiefe Freundschaften. Aber meine Zimmernachbarin will es nicht oder meine Zimmermitbewohnerin will es nicht. Und ich habe auch vorher, bevor ich hierher gekommen bin, habe ich schon so viel für meine Zimmermitbewohnerin gebetet, dass wir so eine Verbindung aufbauen. Und das war dann am Anfang bis jetzt hin zum letzten Monat eigentlich fast gar nicht so. Wir haben uns gut verstanden, wir haben nie gestritten, aber es war trotzdem auch keine Verbindung da. Und manchmal war es echt schwer für mich und das hat mich echt auch verletzt. Und vor einigen Wochen hatten wir so viele Durchbrüche, wo Gott uns begegnet ist in unserem Zimmer alleine und wo Gott uns gesprochen hat und wo wir weinend auf unserem Bett gelegen sind. Meine Zimmermitbewohnerin, sie heißt Amy, sie ist eigentlich nicht eine, die viel weint, aber es war so tief und intim und wir haben so viele gute Gespräche gehabt. Sie ist freikirchlich und ich bin katholisch und wir haben viele Diskussionen gehabt. Und so viele gute Gespräche und uns so geehrt gegenseitig in unserem Gespräch und wie wir geredet haben. Und auch, wir sind voll offen gewesen, voneinander zu lernen. Ja, gemeinsam Gott zu finden in allen Konfessionen. Und auch gemeinsam in eine Richtung zu schauen auf Jesus. Und es war echt berührend für mich auch zu sehen. Mein Gebet bewirkt etwas. Wenn ich Anfang des Jahres für meine Zimmermitbewohnerin gebetet habe, dann hat Gott es gehört, auch wenn ich über das ganze Jahr keine Frucht gesehen habe. Das, was am Ende da rausgekommen ist, die Frucht meines Gebetes. Und das hat mir nochmal gezeigt, wenn du betest, Anna, dann hat das Macht und dann bewirkt das etwas. Und dann wirst du Frucht sehen, auch wenn es am Anfang gar nicht so ausschaut. Ja, das sind hier jetzt meine letzten Tage bei Bethel in Kalifornien. Und am 5. Mai werde ich wieder zurückfahren nach Hause. Ich freue mich einfach riesig. Ich bin voller Vorfreude, zurückzugehen. Und in meine Familie zu investieren, in meine Freunde zu investieren und auch so viel von ihnen zu empfangen und einfach alles umzusetzen, was ich gelernt habe. Ja, und meine Vision ist es einfach, dass wir wieder sehen, wie die Kirche erneuert wird und wie junge Menschen in die Kirchen strömen und in die katholische Messe gehen und den Heiligen Geist dort so begegnen und Gott dort so erfahren. Ja, ich will Erweckung in der katholischen Kirche sehen. Und sehen, wie vor allem junge Leute wieder dorthin kommen und sich in Gott verlieben und ihr Leben Gott zu Füßen legen und sagen, ich will dir dienen für den Rest meines Lebens. Ich will auch einfach so in Gottes Reich tätig sein und seinen Willen verbreiten, für ihn leben. Und das ist auch jetzt, was ich versuchen will über den Sommer. Ich werde dann im Herbst wieder zurückkommen fürs zweite Jahr, Weißt du, hat insgesamt 3 Jahre. Ich glaube, ich werde 2 Jahre davon machen. Und dann will ich wieder zurückkommen und nochmal voll lernen und in Leidenschaft wachsen. Und dann endgültig das machen zu Hause, wo Gott mich hingerufen hat und wo Gott will, dass ich tätig bin in der katholischen Kirche und in seinem Reich und Menschen einfach dienen, um sie näher zu Gott zu bringen. Das ist meine Vision. Und ich wünsche euch allen einen schönen Tag und einen guten und gesegneten Sommer.
Radio Horeb, Abend der Jugend, das war gerade Neues von Anna. Sie hat berichtet von ihrer Jüngerschaftsschule und was sie dort so jetzt letzten Monate erlebt hat und auch ein bisschen noch einen Ausblick gegeben, wie es bei ihr weitergehen wird. Ich bin mal gespannt, ob es dann nächstes Jahr weiterhin Neues von Anna gibt. Wäre bestimmt spannend, wie sich das alles so weiterentwickelt. Wir hören jetzt von den O-Bros, Du lässt mich nicht allein, und danach erzählen wir gleich noch ein bisschen was über Mary's Meals.
Ich fühle mich wieder so allein, ja, und kann es selber nicht mal ganz erklären. Fass die Gefühle in mich rein, ja, und merke, wie sie mir die Sicht versperren.
Abend der Jugend bei Radio Horeb. Wer in den Nachrichten die ein bisschen mitverfolgt, weiß ja, dass in der Ukraine jetzt schon seit einigen Monaten Krieg herrscht. Das betrifft natürlich in der globalisierten Welt nicht nur die Ukraine alleine, das hat Auswirkungen für viele andere Länder auch. Und eine Auswirkung davon ist der Hunger, der davon ausgehen kann, weil einfach die Ukraine ein sehr großer Lieferant ist von Weizen. Was dann passiert in Afrika, das hören wir hier in dem Beitrag von Felix.
Aktuell sind die Nachrichten ja geprägt von Meldungen über den Krieg in der Ukraine. Da geraten andere wichtige Themen ab und zu in den Hintergrund. Zum Beispiel, dass die Menschen in weiten Teilen Afrikas ernsthaft von Hunger betroffen sind. Dagegen haben jetzt 4 Studentinnen aus München eine Aktion gestartet. Die Studentinnen haben einen Second-Hand-Verkauf organisiert und den Gewinn zu 100% an Mary's Meals gespendet. Das ist eine Bewegung, die sich gegen den Welthunger einsetzt. Ich habe am Samstag bei diesem Second-Hand-Verkauf in München vorbeigeschaut und mit einer der Organisatorinnen gesprochen.
Hi, wir sind Alexia, Johanna, Marie und Antonia von der Hochschulgruppe Mary's Meals München. Das ist ein Ableger von der eigentlichen Organisation, die weltweit tätig ist. Und die haben wir letztes Jahr gegründet. Und unsere Vision ist es eben, mehr Studierende noch dazu zu bekommen, mitzumachen, Projekte zu organisieren, sodass man wirklich ganz tolle Sachen organisieren kann und Spenden sammeln kann.
Also ihr seid 4 Studentinnen aus München, die diesen Second-Hand-Verkauf organisiert haben und den Erlös spendet ihr dann auch für einen guten Zweck. Wie genau sieht denn das Konzept dieses Second-Hand-Verkaufs jetzt aus?
Wir haben in den letzten Wochen ganz viel Kleidung eingesammelt von Freunden, Bekannten, Leuten, die auf uns aufmerksam geworden sind, indem wir eben die Nachricht verbreitet haben in allen möglichen Kanälen. Und diese Kleidung wird verkauft und ebenso gibt es auch Getränke zum Verkaufen. Und das Geld geht dann zu 100% an die Organisation, beziehungsweise dann direkt an die Schulen in Afrika, vor allem in Afrika, die wir unterstützen.
Wie ist denn die Idee zu diesem Second-Hand-Verkauf entstanden?
Wir sind circa 20 Leute in der Hochschulgruppe und wir haben diesen Vorstand von 4 Leuten und dann haben wir noch ganz viele andere Leute angeworben, dass sie mitmachen und helfen. Und dann haben wir alle möglichen Ideen gesammelt, alle konnten was vorschlagen und dann haben wir eine Wahl gemacht, dass jeder sagen konnte, worauf er Lust hätte. Und die meisten waren eben für diesen Second-Hand-Verkauf, weil das Schöne daran ist eben das Geben und Nehmen. Man kann was abgeben, man kann aber auch selber was kaufen und ja, das fanden wir echt toll.
Der Gewinn, den ihr bei diesem Second-Hand-Verkauf erzielt, geht zu 100% an Mary's Meals. Kannst du uns kurz erklären, was das für eine Organisation ist?
Ja, sehr gerne. Mary's Meals wurde vor 20 Jahren gegründet. Das ist eine Organisation, die auf Mahlzeiten ausgerichtet ist vor allem. Also es geht darum, dass man es sind vor allem afrikanische Schulen, aber auch manche in asiatischen und südamerikanischen Ländern, dass man da eben die ärmsten Kinder unterstützt, weil es gibt super viele Leute, super viele Kinder auf der Straße, die nicht zur Schule gehen können, weil sie betteln und weil sie sich um ihre Familie kümmern müssen. Und das Ziel ist es, Mahlzeiten zu organisieren, also eine tägliche Mahlzeit, damit Kinder zur Schule kommen. Und das hat natürlich auch einen langfristigen Effekt. Je mehr Leute zur Schule gehen, desto mehr kann man darauf hoffen, dass dann auch deren Zukunft besser aussieht. Und man kann mit nur 18,30 € ein Kind für ein ganzes Jahr unterstützen.
Ich habe mich mit Alexia unterhalten. Sie hat gemeinsam mit drei anderen Studentinnen einen Secondhand-Verkauf organisiert und den Erlös vollständig an Mary's Meals gespendet. Wenn ihr euch für Mary's Meals interessiert und selber eine Aktion gegen den Welthunger starten wollt, dann schaut mal auf die Website marysmeals.de.
Radio Horeb, Abend der Jugend. Danke Felix für dein Interview. Vielleicht ganz kurz auch noch in eigener Sache. Felix ist Redaktionspraktikant in München von Radio Horeb und natürlich suchen wir jedes Jahr auch Praktikanten, die das machen, weil das eigentlich nur ein Jahr geht. Von dem her, wenn du Bock hast, auch mal sowas zu machen wie Felix, verschiedene Beiträge zu machen oder im Social-Media-Bereich oder Technik mitzuarbeiten, dann kannst du dich natürlich bewerben bei Radio Horeb auf der Homepage. Auf der Homepage findest du auch nochmal die Internetadresse zu Mary's Meals, wenn du das unterstützen willst. Gleichzeitig unterstützen wir von Radio Horeb auch sehr stark Länder in Afrika. Erst nächstes Wochenende ist bei uns der Mariathon. Da wurde beispielsweise letztes Jahr über 4 Millionen Euro in Spenden eingenommen, wo ganz, ganz viel davon nach Afrika auch geflossen ist. Das darfst du dir auf gar keinen Fall verpassen. Und es wird gleichzeitig auch nächstes Mal unser Hauptthema sein beim Abend der Jugend. Denn wir sind jetzt schon wieder auch am Ende angekommen vom Abend der Jugend. Ich freue mich schon auf nächste Woche und zum Abschluss hören wir noch Working On It von Andy, Mineo und Chandler Moore. You say I'm impatient, you say I'm forgetful, you say that I'm too wild, at least our life a fearful. Yeah, I complicate things when they could be simple, ain't you sick of talking about me?